Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 239, Mitte April. Ich habe die letzte Stunde, anderthalb, cut und pasted und eine Google Form gemacht. Zwischendurch mich mit dem Oberlehrer auf LinkedIn gebattelt. Wie geht's euch so?
Mir? Wieso euch? Du darfst mich weiterhin in der Pluralis Majestätis? Ich weiß nicht.
Also ich
du kannst
dich
mich weiterhin als eine Person ansprechen. Einzahl. Das ist okay. Wo kamst du her? Achso, ja, du hast dich beschwert, dass du Namen aus E-Mails in Excel-Sheets rein copy-pasten musst, bis ich dann aufgeklärt habe, dass es ein Produkt gibt namens Google Forms, das genau das für dich schon vollautomatisch
gut,
No-Code-Spezialist.
Wie hilfst du uns damit? Also du warst ja auch in dem Call mit Alexander Graf über die Party und wie wir das alles machen dabei. Da hättest du ja einfach mal sagen können, ist eine dumme Idee, Bewerbung per E-Mail, lass doch einfach hier schnell.
Ja, aber ich bin halt nicht so ein Helikoptereltern-Geschäftspartner, sondern ich lasse dich erstmal auf die Nase fallen und so, wenn du nicht weiterkommst, dann gebe ich dir doch mal einen kleinen Tipp, wie es auch gehen würde. Ja. Musst du erst selber lernen erstmal. Wenn ich wirst ja nicht resilient. Wenn du mal alles vorgegeben bekommst, dann sagst du wieder, ich bin unsympathisch, weil ich alles besser weiß. Muss dich schon entscheiden.
Dass du unsympathisch bist, das haben wir bis jetzt alle
gehört. Das ändert nichts daran, oder?
Was hast du gesagt? Nichts, aber die Party ist nur dafür da, dass ich was lerne. Also Doppelgänger-Kassenzone-Party, unterstützt von InternetX und Ionos und SpeedKit, auch unterstützt, weil ich eigentlich nichts damit zu tun haben wollte und dann erfahren habe, wie teuer diese Party wird. Also es wird eine gute Party. Falls ihr
hast du auch gesehen, was für hochkarätige Gäste wir haben? Also
ja, das Who is Who ist ganz witzig, die Leute sich anmelden. Also der Party-Gott Alexander Graf hat eine Frauenquote oder eine Quotenregelung eingeführt. Das bedeutet, man muss eigentlich zu zweit kommen. Und sehr viele, also ich bin ja jetzt durch echt alle E-Mails durchgegangen, die sich erstmal beworben haben, sehr viele Leute schreiben das sehr gut mit, ich komme mit der und der Person, ich komme mit meiner Frau, wie auch immer. Und ein paar schreiben es eher so, als ob sie auf dem Weg nach Hamburg im ICE schauen, dass sie ihr Plus One noch bekommen.
Achso, mit der Kollegin kommen die meisten. Das ist ja hier nicht ein Freigeist-Venture-Party, sondern die meisten kommen mit der Kollegin, nicht mit der Frau.
Ja, das auch. Aber
und die Frauenquote wird über 50% höchstwahrscheinlich sein, weil ja auch die Frauen eine Frau mitbringen.
Ja.
Meine Befürchtung ist noch, dass am Ende doch nur Männer kommen und die am Eingang einfach sagen, meine Frau ist leider krank geworden.
Die kommt gleich.
Ja.
Kommt gleich.
Also ihr müsst auch am Einlass die Frau nochmal vorzeigen. Und nicht vorzeigen, sondern die ist dann der eigentlich wichtige Teil vorzeigen. Klingt so falsch, aber.
Ich habe ja jetzt E-Mails und alles gemacht. Du machst Türsteher, richtig?
Ich bin körperlich gerade ausgestattet, Türsteher zu sein. Ja.
Echt? Wieso das denn?
Wir sind unten, also die sind meistens so ein bisschen dicklig.
Achso, ich habe gedacht, wegen dem Kapuzen.
Und unfreundlich sein kann ich auch. Was braucht man noch? Und Leute selektieren sowieso.
Ja, also aber
eigentlich ändert sich gar nichts.
Der Ostrom-Hoodie, der ist noch zu farblich.
Nee, ich ziehe einen schwarzen Doppelgänger-Hoodie dann an, natürlich.
Sehr gut. Und dann die beste News, die ich in der letzten Folge verpasst habe, wahrscheinlich hast du sie extra nicht in unser Trello-Board gezogen, ist, dass die Pariser gegen die Scooter gevotet haben. Also Paris, eine der ersten Scooter-Cities hier, deine kleinen Elektroroller, mit denen du dich immer auf die Fresse legst, werden jetzt verboten.
Ja, und das ist so eine gute Nachricht.
Super. Endlich werden Städte wieder scooterfrei. Ich weiß, noch nicht autofrei, aber scooterfrei ist schon mal die Qualität des Lebens, die den Franzosen so wichtig ist, die ist damit bestätigt.
Also ich bin da nach wie vor für Technologieoffenheit und finde, dass auch Scooter eine Daseinsberechtigung haben. Ich finde schon, dass man das teilweise regulieren sollte, wenn das zu sehr ausufert, dass man irgendwie Parkplätze dafür baut, wobei das ja vollkommen unmöglich zu sein scheint, Parkzonen einzurichten für. Das sind ja keine Autos. Natürlich verdienen die keine Parkzonen. Und ohne die Parkzonen, also wenn die nur in der App sichtbar sind, ist das Vergnügen echt nur noch halb so groß. Genau genommen haben ungefähr 90.000 Pariser dagegen gestimmt von 1,6 Millionen Wahlberechtigten. Also nur 7,5% oder 6% der Wahlberechtigten, aber das hat gereicht, weil die faulen Scooterfahrer natürlich nicht zur Wahl gegangen sind. Also es ist vor allen Dingen ein Aktivierungsproblem, oder also ich will gar nicht sagen, das Ergebnis in Frage stellen. Die Mehrheit hat sich dagegen ausgesprochen, Punkt, aus Ende. Ob das jetzt die Stadt so viel schöner macht, bin ich mir nicht sicher. Ich finde, also die Argumente sind ja dann eben die Verschandelung des öffentlichen Raums und Fußwege und so weiter. Ich finde es lustig, dass bei Autos niemand dieses Argument in Frage stellt.
Ja, da bin ich voll bei dir. Also Städte müssten schon mehr machen, aber Paris hat ja schon ein, zwei ganz gute Exempel gemacht.
Also wenn ein Auto halb auf dem Bürgersteig parkt, beschwert sich irgendwie komischerweise keiner oder sagt, wir müssen die Autos wegwählen, aber naja, wie auch immer.
Es wird noch schwieriger für Scooterfirmen durch den Sommer zu kommen oder in den, durch den nächsten Winter zu kommen.
Ja, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass sich die Mobilitätslage dadurch verbessert, habe ich gesagt. Ich glaube schon, also das gilt, man sagt ja, man das konkurriert mehr mit zu Fuß gehen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was teilweise auch stimmt. Aber es ist eben auch nur die halbe Wahrheit. Es sind auch Autofahrten, die dadurch nicht gemacht werden. Und vielleicht bewegt man sich ja mehr dadurch oder weiter oder naja, wie auch immer. Paris wird es auch ohne Scooter schaffen. Aber man darf mit Elektrofahrrädern, also die Uber-Bikes, Lime-Bikes, die dürfen weiterfahren, oder?
Ja.
Was ja zeigt, wie absurd es ist.
Ja,
auf die stehen ja auch auf dem Fahrweg.
Aber auf denen wird einfach nicht einfach zu zweit oder zu dritt gefahren. Bitte? Das größte Argument auf jeden Fall aus dem Guardian-Artikel war, dass eine Frau gestorben ist, weil ein Scooter mit zwei Personen in sie reingefahren ist und sie daran gestorben ist. Wie auch immer das passieren konnte. Und das war so das große Argument und dass die Fußgänger sich nicht mehr wohlgefühlt haben. Und der Unterschied zwischen den Scootern und den Fahrrädern ist einfach, dass du die Scooter fahren viel öfters, viel mehr auf den Fußgängerwegen. Und wenn du dich da dann nicht mehr sicher fühlst, ist das schon.
Vor allen Dingen Mangel an Polizeiarbeit und Execution. Also ob zwei Leute drauf, also ich melde mich mit meinem Lime-Account an. Da stehen regelmäßig irgendwo zwischen 85 und 90, natürlich da gelogen, Kilo auf dem Roller und auf einmal stehen 160 drauf. So. Nicht so schwer, das rauszubekommen oder auszuschließen, glaube ich, technisch. Und wenn nicht, muss man es halt verfolgen. Du kannst kann ja nur ein Fahrrad falsch benutzen und mich zu dreit heraufsetzen und jemand umkesseln. Kann ich mit dem Scooter, kann ich mit dem Auto, in Berlin stirbt jeden Monat ein Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin an einem Autounfall am. Ich glaube, allein an Abbiegerunfallen. Eine Person pro Monat. Und wir verbieten ja auch keine Autos. Ich finde, das sind alles Scheindebatten. Also ich sehe nicht, wie die Welt dadurch besser wird, Scooter zu verbieten, ehrlich gesagt. Zumal die Fahrräder dürfen weiterfahren. Also wo ist der Unterschied? Sorry.
Na, die Scooter dürfen ja auch weiterfahren. Es dürfen nur die Sharing-Scooter nicht mehr weiterfahren.
Ja, die Sharing-Fahrräder dürfen ja weiter. Und die stehen ja auch auf dem Weg rum. Das ist einfach nur konservatives Denken. Das war nicht immer so, deswegen soll es nicht so sein. Die Fahrräder sind schon da, die Autos sind schon da, deswegen dürfen die da bleiben. Kann man so machen, ist demokratisch jetzt so abgestimmt. Deswegen bringt es auch nichts dagegen zu argumentieren. Aber 100% schlüssig finde ich es nicht. Ich finde es sinnvoll, das so zu regulieren, dass es mit den Rechten aller Verkehrsteilnehmer in Einklang steht, so wie jedes andere Verkehrsmittel das auch eigentlich müsste, würde ich mal sagen.
Was denkst du, wie viele Leute in Paris hätten gewählt, wenn es um Autos ging?
Ich glaube, da hättest du auf jeden Fall mehr Wahlbeteiligung gehabt und mehr als 7,5%. Und ich glaube natürlich, dass die Mehrheit dafür gewesen wäre. Obwohl Paris eigentlich ganz guten ÖPNV hat, glaube ich. Also hat gute Busse und die Metro. Und Trams, glaube ich. Doch auch Trams. Das ist nicht das Schlechteste.
Das stimmt.
Aber sie haben auch so genug Touristen. Und sie haben relativ breite Straßen, das ist auch nochmal ein Unterschied. Also je nachdem, wo du bist. Die großen Straßen sind sehr breit. Weißt du übrigens warum? Wenn wir eine kleine Geschichte schon noch machen. Weil Haussmann ist ja so der berühmte Architekt, der Paris mehr oder weniger neu auf dem Reißbrett erbauen durfte. Und zwar, weil bei dem Aufstand die Truppen nicht schnell genug in die Stadt kamen und es so einfach war, die Stadt zu verbarrikadieren in den engen Straßen. Und dann hat der Herrscher, ich glaube, es war es Napoleon, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war nicht der erste Napoleon, aber einer der Napoleons hat, glaube ich, gesagt, so, wir reißen jetzt die Innenstadt ab und bauen die gleiche Stadt nochmal mit breiten Einfallstraßen und großen Plätzen, sodass wir unsere Truppen überall aufmarschieren lassen können, relativ schnell, und damit dieses Barrikaden bauen und diese ganzen Proteste aufhören. Also, weil dazu neigt der Franzose, ich hoffe, das wird das nicht als Nationalismus untersteht, aber man muss schon sagen, dass er was Streikkultur und Barrikaden bauen so eine gewisse Tendenz hat oder Kultur sich über die Jahrhunderte angeeignet hat. Und das hat man durch die breiten Straßen in Bastille und Champs-Élysées und so versucht, so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Deswegen gibt es so schön breite Boulevards in Paris. Und vielleicht ist München auch deswegen so. Die haben auch relativ breite Straßen.
Gibt es auch richtig große Straßen, oder nicht?
Ja, aber die haben erst die, hier, die Stalinallee hat ja erst Walter gebaut später. Die geht ja Richtung Moskau raus. Das war sozusagen die, du wirst in den meisten sozialistischen Städten eine, die Prachtallee in Richtung Moskau finden, also in Richtung Osten. Das in Berlin, die Karl-Marx-Allee, früher Stalinallee und unter den Linden auch. Aber das gab es ja schon immer. Okay, wie sind wir jetzt dahin gekommen?
Wir machen einfach weiter. Timo fragt, ob du mal das Analysten-Game erklären könntest. Die Analystenmeinungen sagen ja komischerweise immer kaufen. Ist das so? Gibt es nur Analysten und Shortseller?
Nein, also es ist nicht uneingeschränkt richtig, dass die immer kaufen sagen. Und da alle Aktien sich, also da Aktien im Durchschnitt sich langfristig sagen, mit 7-11% vermehren, also nicht vermehren, sondern wertvoller werden jedes Jahr, wäre, dass es mehr Kauf- als Verkauf-Empfehlungen gibt, wäre ja nicht ungewöhnlich. Weil wir wissen, der Aktienmarkt sehr, sehr langfristig geht ins Plus. Also es wäre komisch, wenn die Hälfte sagt, verkaufen. Die Wahrheit ist natürlich schon, dass das nur von wenigen Aktien getragen wird oft und dass es schon viele gibt, auch die verlieren. Von daher müsste es auch verkaufen. Es gibt aber auch Verkaufsempfehlungen. Die heißen nur manchmal anders. Die heißen dann eher Sell, ich muss mal gucken. Ich glaube, Sell benutzen kaum noch Banken tatsächlich. Die meisten sagen dann Underperform oder Underweight, also Untergewichten oder
ja, hold, also, damit man nicht, damit ja, man keinen
Aktienrun macht. Fällt, ja. Also es gibt erstmal, also Analysten sind Menschen, die im sogenannten Equity Research arbeiten und da gibt es zwei Fraktionen von, und zwar Sell Side und Buy Side. Hast du eine Vermutung, was das heißen könnte?
Die einen, die verkaufen wollen und die anderen, die kaufen wollen.
Ja, im weitesten Sinn ist es so. Also Buy-Side-Analysten sind tatsächlich die, die bei Kapitalallokatoren leben, also bei Fonds, irgendwie Private Equity, Crossover-Fonds, Mutual Funds, also Kapitalanlagefonds, eventuell ETFs managen und so weiter. Buy-Side, weil sie tatsächlich die Equities, die Aktien kaufen. Analysts, die versuchen quasi die richtigen Entscheidungen zu treffen oder die Entscheider bei jener Entscheidung zu unterstützen. Und dann gibt es die Sell-Side-Analysts, die typischerweise für Investmentbanken arbeiten und auch ebenfalls Reports und Modelle schreiben und die diese Reports in der Regel veröffentlichen. Das ist ein großer Unterschied. Und die werden veröffentlicht entweder exklusiv für deren Kunden oder so ein Teil wird exklusiv gehalten und ein Teil wird veröffentlicht oder teilweise wird es auch für die Allgemeinheit veröffentlicht. Aber das ist sozusagen die Sell-Side, ist große Investmentbanken, die ihre für ihre Kunden einen Mehrwert generieren wollen durch Equity Research, also das Beurteilen von Aktien. Die größten Banken, das gibt das sogenannte Bulge Bracket, das sind die mit den dicksten Hosen, daher kommt der Begriff, würde ich annehmen. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America, Barclays, Citi. Und dann die europäischen sind UBS, Credit Suisse und Deutsche Bank, wobei man über Credit Suisse und Deutsche Bank eben immer eher lächelt, dass sie nicht, gibt so Memes, dass die eigentlich nicht zum Bulge Bracket hinzugehören. Und Credit Suisse hat man ja gesehen, dass sich das eher erledigt hat. Und bei der Deutschen, die zählt man eigentlich auch nicht mehr so richtig dazu. Aber das sind die großen Investmentbanks. Die wird man oft hören, dass die Urteile abgeben über die Performance oder die erwartete Performance von Aktien. Dann gibt es noch so ein Second Tier oder eine kleinere Kohorte von Banken. Stifel hat man sicherlich mal gehört. Piper Sandler, wenn man NTV schaut oder Markus Koch zuhört oder so, dann hört man immer wieder. Es gibt so Journalisten, die gerne aus Analysen vorlesen. Das machen wir nicht. Ich finde es relativ wenig spannend. Also es ist schon, dass Analysten oft interessante Insights haben, aber ich finde auch nicht, dass man es lesen sollte, als würden die jetzt ihre Zukunft kennen. Wie auch mal, Stifel, Piper Sandler, Evercore sind noch, machen viel Arbeit im Tech-Bereich. Société Générale in Frankreich, Mitsuhu, Macquarie, Needham, Cowen Company, Bernstein, Wolf Research, so heißen Namen. Und dann gibt es noch so lokale Player, das wäre hier hauptsächlich, glaube ich, Bernberg, Metzler, Hauck, Aufhäuser Lampe, Oppenheim. Fällt mir noch was ein? Weiß nicht. Aber auch die Leute, die da immer mal bei NTV vor dem Mikro stehen. Achso, und dann gibt es noch Banken, die Paid Research anbieten. Das heißt, die Firma, die gelistet ist, bezahlt eventuell dafür, gecovert zu werden. Weil sie eventuell so klein ist, dass die großen Investmentbanken sie gar nicht interessiert und nicht interessiert sind in die Aktie. Dann kann man sich, ich glaube, das liegt so bei 50.000 bis 100.000 Dollar, Euro, würde ich schätzen, nicht drauf festnageln. Ich glaube, ein Bader macht sowas, Metzler, glaube ich, auch, Kepler-Chevreau, die würde ich vermuten. Also es gibt auf jeden Fall kleinere Investmentbanken, die Paid Research anbieten. Das heißt, wenn du den Analysten teilweise bezahlst, dann schreibt er eben Urteil. Da hast du natürlich diese komische Verquickung, dass der Besteller gleichzeitig der Untersuchte ist, wie das auch bei den Ratings hast, bei den Ratingagenturen, was immer kompliziert, oder bei den Buchprüfern, was immer kompliziert ist. Wenn jemand dir 50.000 Euro dafür zahlt, dass du seine Firma untersuchst, dann guckt man eventuell natürlich nicht ganz so genau hin. Das ist die Vermutung zumindest. Muss nicht so sein, aber deswegen ist Paid Research als nicht so wertvoll angesehen wie der sozusagen organische Research der Sell-Side-Banken. Genau, also Sell-Side-Investment-Banks, die für ihre Kunden Aktien analysieren, Buy-Side, die Gegenseite des Marktes, könnte man sagen, das sind die Leute, die tatsächlich Geld in Aktien investieren, bei Fonds und Kapitalallokatoren. Und man kann jetzt sagen, so Sell-Side gilt als ein bisschen stressiger und besser bezahlt. Andererseits, wenn du an der Buy-Side sitzt und wirklich erfolgreich ist, kennt dein Gehalt letztlich keine Grenzen. Ne? Wenn du irgendwann deinen eigenen Fonds aufmachen würdest, ist das eigentlich der spannendere Weg. Du hast bis dahin ein bisschen leichteres Leben, aber natürlich auch krasser Druck, weil bei der Sell-Side wird es nicht so offensichtlich, wenn du dich mal verschätzt wahrscheinlich. Da wirst du vielleicht nicht sofort den Job verlieren. Wenn du bei der Buy-Side regelmäßig schlechte Entscheidungen triffst, du wirst halt an der Performance gemessen. Während die Sell-Side eigentlich so konservativ schätzt, dass sie ganz selten komplett daneben liegen. Und wenn, dann liegen oft alle daneben, weil die Modelle der Banken natürlich eine gewisse Konvergenz kennen. Das heißt, die basteln alle letztlich, die Analysten, egal ob Buy-Side oder Sell-Side, also Buy-Side nicht unbedingt, aber die Guten würden auch da ein DCF-Modell bauen, also Discounted Cashflow-Modell. Das heißt, sie versuchen zu schauen, wie viel Geld wird die Firma in den nächsten Quartalen verdienen und in den nächsten Jahren und wie viel wären diese Cashflows, die zukünftigen, heute wert, und das wäre die faire Bewertung und daraus ergibt sich vielleicht ein Price-Target. Wobei man sagen muss, dass in Zeiten, wo dann die Börse übertreibt, man eben nicht mehr ein realistisches Price-Target nimmt, sondern man macht eventuell trotzdem ein Buy-Rating. Von daher ist der Kommentar aus der Frage gar nicht so blöd. Was man schon sieht, ist, dass die DCF-Modelle haben bestimmt auch in den Zeiten der Übertreibung jetzt nicht gesagt, dass man SaaS-Stocks mit 50 Mal Umsatz bewerten sollte. So, das hat auch da eigentlich keinen Sinn gemacht. Aber die Aktie steht nun mal schon da und man glaubt, die wird weiter performen, dann gibt man halt trotzdem ein Price-Target, was 20% über dem aktuellen Kurs ist, raus, obwohl es eigentlich nicht das Ergebnis des eigenen Modells ist. Zumindest scheint mir das so zu laufen. Genau, das sind die beiden Marktseiten. Und dann, was man noch erklären muss, ist, die basieren ihr Wissen oder ihre Modelle natürlich einerseits auf den Zahlen aus der Vergangenheit, logischerweise. Dann der Guidance des Unternehmens, also der Ausblick. Deswegen ist der immer so wichtig, was das Unternehmen sagt, was es glaubt, nächstes Jahr verdienen zu werden, weil dann das auch unter anderem die Basis für die Schätzung der Analysten sind. Also du hast die Unternehmensguidance, die relativ konservativ ist in der Regel. Also Firmen neigen dazu, ihre Zukunft sehr konservativ, also vorsichtig einzuschätzen, einfach weil man, wenn man zu optimistisch schaut, also für zu konservativ gehst du nicht in den Knast. Im Zweifel rechnet jeder seine eigene Schätzung noch oben drauf. Würdest du zu optimistisch sein, könnte es immer Irreführung heißen, wenn es dann doch nicht so gut läuft. Deswegen ist man lieber auf der sicheren Seite. Das heißt, die Analysten bauen basierend auf der Guidance des Unternehmens ihre eigenen Schätzungen auf, die in der Regel über denen des Unternehmens liegen. Man wird selten finden, dass ein Analyst sagt, er glaubt nicht, oder eine Analystin, er glaubt nicht, dass das Unternehmen seine eigene Guidance schafft. Das kommt, würde ich sagen, in weniger als 10% der Fälle vor oder noch weniger. Aus den Estimates, also den Schätzungen der verschiedenen Analysten, sagen wir mal eine große Aktie wie Mercedes-Benz oder so, die wird von allen großen Bankhäusern wahrscheinlich gecovert oder allen, die Automotive Research haben. Aus diesen verschiedenen Schätzungen der verschiedenen Analysten und Analystinnen wird dann ein sogenanntes Consensus Estimate gebaut. Das sind die Konsensschätzungen auf Deutsch. Und über den Konsensschätzungen gibt es eigentlich noch die sogenannten Whisper Earnings. Das sind oder die Flüsterschätzungen. Das ist so ein bisschen, was man sich eigentlich erhofft. Also auch die Analysten werden relativ konservativ schätzen. Nicht so konservativ wie die Firma. Die Firma schätzt am konservativsten. Also sagen wir mal, die hat 1 Milliarde Umsatz 2022 gemacht und sagt, wir glauben, wir können 20% wachsen. Wir machen 1,2 Milliarden in 2023. Dann sagt der Analyst, ja, die haben die letzten Jahre immer 5 bis 10% über ihren eigenen Erwartungen gelegen. Deswegen glaube ich, die werden 1,25 Milliarden Umsatz machen. Und dann glaubt er, eigentlich ist aber ein gutes Jahr. Und ich glaube eigentlich, das würde ich jetzt nicht so aufschreiben, weil ich will nicht später falsch liegen. Unterschätzen ist besser als überschätzen, wie überall im Leben. Deswegen hat er aber trotzdem so eine Flüsterschätzung im Kopf, dass er vielleicht glaubt, eigentlich werden die bei 1,28 Milliarden rauskommen. Und das sind die sogenannten Whisper-Schätzungen. Und wenn dann die Earnings rauskommen und sie liegen über den impliziten Flüsterschätzungen, dann reagiert die Aktie in der Regel positiv, weil Marktakteure sozusagen kalt erwischt werden und nachkaufen, weil die Aktie deutlich besser performt haben. Und dieser Konsensus, der Konsens der Analysten gibt natürlich so ein bisschen auch den Konsens des Gesamtmarkts wieder. Und wenn alle sich rational verhalten, dann würden die Analysten ja zum gleichen Ergebnis kommen wie die Buy-Side-Analysten. Und dann deswegen ist es quasi nicht nur wichtig, ob eine Firma wächst oder nicht wächst, sondern ob sie schneller wächst als erwartet. Weil alles, was erwartet wird, ist im aktuellen Kurs abgebildet. Also dass sie auf 1,25 Milliarden wachsen, das ist sozusagen eh schon inkludiert. Sogar, dass sie es um 3% nochmal übererfüllen werden, ist inkludiert. Und nur wenn es dann überraschend hoch wird, dann kommt es in der Regel zu einem signifikanten Anstieg, weil man sich bei seinem Modell geirrt hat und es besser wird als gedacht. Und wenn die Firma, die ihre eigene Guidance nicht erreicht oder auch nur die Schätzung oder die Whisper-Schätzung nicht erreicht, im schlimmsten Fall ist, wenn du deine eigene Guidance nicht mehr erreichst. Aber auch wenn du die impliziten Schätzungen nicht erreicht hast, dann kommt es eben in der Regel zu einer eher negativen Trading after hours oder am nächsten Handelstag nach den Earnings. So würde ich sagen, funktioniert. Wer sich das ein bisschen anschauen will, natürlich, diese Schätzungen sind nicht super öffentlich, aber ich nutze meistens Finviz, also finviz.com. Da kann man für die größeren US-Titel auf jeden Fall sich so die verschiedenen Reports der Banken anschauen. In Refinitiv, Bloomberg und so weiter ist natürlich auch drin. Manchmal kann man es bei den Banken oder den Unternehmen selber lesen, wenn sie es publizieren. Das ist uns Analysten geben. Hast du Fragen dazu? Also wichtig ist, diese Bewegung nach den Earnings, wenn die Resultate des Quartals rausgebracht werden, die basieren nicht darauf, ob die Firma jetzt gewachsen oder geschrumpft ist, so einfach ist es nicht, sondern ob sie mehr gewachsen ist, als man glaubt, oder weniger gewachsen, als man glaubte. Oder im Fall, dass sie schrumpft, ob sie langsamer geschrumpft ist, dann reagiert die Aktie halt positiv. Es geht immer darum, deswegen muss man eigentlich die Stimmung des Marktes oder die Schätzung des Marktes kennen, um die Ergebnisse zu interpretieren. Wenn alle dachten, eine Aktie wird 30% machen und sie wächst mit 28%, dann ist das letztlich ein sogenannter Earnings Miss. Also sie haben die Erwartung nicht getroffen. Und wenn man dachte, sie wächst mit 30 und sie schafft 35, dann ist es sogenannter Earnings Beat. Also die Erwartungen wurden übertroffen oder geschlagen. Und darauf wird in aller Regel eine positive Veränderung des Resultats sein. Und hinzu kommt halt noch dann, wenn es dann noch irgendwelche Kommentare gibt in der Präsentation oder im Earnings Call, kann das den Kurs auch nochmal bewegen. Zum Beispiel, man kündigt ein Aktienrückkaufprogramm an oder man kündigt Entlassung an oder sowas hat natürlich auch alles noch einen Einfluss. Aber ansonsten geht es hauptsächlich eben um diese, wie man von der Guidance über Estimates, Consensus Estimates und Whisper Estimates zur Marktmeinung kommt und dann, ob diese Marktmeinung geschlagen wird oder nicht. Ich hoffe, es war nachvollziehbar.
Ja, eine meiner größten Überraschungen in dem Podcast war, dass du immer erst selbst alles analysiert hast und dann manchmal, konnte ja jeder hören, dann gesagt hat, ja, was haben denn überhaupt die Analysten gesagt oder predicted? So, bei dir ist es ja immer ein Schritt danach. Du machst ja immer erstmal guckst dir immer erstmal alles selbst an und schaust.
Wenn ich mir was nie, ja,
das ja ist nett, und schaust danach.
Was ist denn los mit dir? Ist Geld wieder knapp oder warum bist du so nett? Ich schaue mir dann Analysten, Einschätzungen und Sekundärmeinungen an, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Wenn ich glaube, so die Aktie hätte auch steigen müssen und wenn nicht, dann sage ich das ja auch oft hier. Dann versuche ich als Zweitmeinung das durchzulesen. Oftmals lernt man auch was dabei. Man kann auch einfach diese Meinung wiedergeben natürlich, dann ist man halt Journalist und nicht Analyst. Aber ich bin nichts von beiden, um das ganz klar zu sagen. Aber das, was ich sagen üben will oder was mir Spaß macht, ist natürlich das Analysieren und nicht das Berichten. Gibt andere Leute, jeder kann das machen, was er gut kann. Ich kann beides noch nicht, aber man darf hier zuhören, wie ich das versuche zu lernen.
Und gibt es einen Analysten, eine Analystin, der, die du folgst, wo du immer sagst, so, das, also das hat immer Hand und Fuß?
Ehrlich gesagt nicht, nee. Es gibt so Twitter-Accounts oder LinkedIn-Accounts schon, denen ich folge, die gute Takes haben auf Earnings, denen ich folge. Aber ein Analyst, also im weitesten Sinne sind das natürlich Analysten, im Sinne von, die analysieren Aktien und Firmen. Aber das sind jetzt keine typischen Sell-Side-Analysten oder teilweise sind es Buy-Side-Leute, also die selber Geld verwalten. Achso, und was man noch dazu sagen muss, ein Analyst oder eine Analystin covert natürlich nicht alle Aktien, sondern ein Gebiet. Also zum Beispiel Automotive, also alle Autohersteller oder Banking oder Fintech oder Travel. So. Es ist wahrscheinlich, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde vermuten, dass die Analysten, die ja zum Beispiel sich Home2Go anschauen, auch Airbnb, Expedia und TripAdvisor vielleicht sich anschauen. In der Regel covert man so 4 bis 8 Companies, würde ich sagen, je nachdem, wie groß sie sind. Und dann deren Aufgabe ist natürlich einerseits, Kontakt zum Management zu halten. Das heißt, sie kriegen vielleicht auch mal ein Meeting mit einem CEO oder CFO, um die Strategie besser zu verstehen. Man darf denen natürlich aber keine Informationen geben, die nicht auch public sind. Aber genau, sie sind Experte in einem Bereich. Deswegen reden wir zum Beispiel hier auch nicht über Minenaktien oder Bankentiteln, es sei denn, es gibt irgendwie was relevant und spannend macht. Aber sagen wir versuchen es auch auf Software-Marktplätze und Dinge, die wir einigermaßen verstehen, zu konzentrieren. So würde es ein Analyst oder eine Analystin wahrscheinlich auch machen.
Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show, notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge, Werbung Ende.
Dann lass uns in den Karriere-Corner gehen. Scott Galloway sagt ja immer, es gibt die Patagonia-Westen-Rezession. Nun hat ein Hörer gefragt, ob es nicht vielleicht eine Absolventen-Rezession stattdessen geben wird. Also, und ob es dafür vielleicht irgendwelche Daten oder so gibt. Ist es in den Abschwungphasen immer so, dass vor allem jüngere Leute, Karrierestarter, Starterinnen irgendwie das Problem haben, nicht mehr so einfach so gute Jobs zu bekommen?
Das ist, glaube ich, schon so, weil natürlich der einfachste Weg zu sparen ist, Neueinstellungen nicht vorzunehmen, weil Entlassen in der Regel Geld kostet. Andererseits weißt du natürlich auch, dass du deine Talent Density sozusagen verschlechterst, wenn du Leute behältst, nur weil sie schon da waren und keine jungen High Potentials gleichzeitig einstellst. Das heißt, ein wirklich strategischer Arbeitgeber würde eigentlich through cycle versuchen zu hiren, um immer die Besten aus jedem Jahrgang zu bekommen. Aber das ist natürlich schwer in Zeiten, wenn andere Sachen erwartet werden vom Unternehmen, wenn man publicly listed ist zum Beispiel. Ich glaube, eine Partnerschaft kann teilweise auch sagen wir eine Unternehmensberatung, die eine Partnerschaft ist, könnte auch sagen, wir müssen in jedem Jahrgang die besten Leute holen und deswegen hiren wir auch während rezessiver Perioden, auch wenn es schwer ist. Aber ich glaube schon, dass für Absolventen wird zumindest die Konkurrenz höher, wenn es weniger neue Jobs gibt. Und die Job-Openings, das kann man ja sehen, dass die Job-Openings in gewissen Berufen einfach jetzt weniger werden. Das ist, glaube ich, relativ klar. Das ist ja auch der Grund, warum so ZipRecruiter oder Recruit Holdings sagen, schlechter laufen inzwischen, weil Job-Openings, wofür die bezahlt werden, letztlich weniger werden. Insgesamt glaube ich aber, dass die Rezession so stark am Arbeitsmarkt nicht ankommt. Natürlich verändert sich das alles marginal und nicht nur marginal, sondern auch deutlich, aber netto gibt es halt immer noch diese Arbeiterlosigkeit. Also es gehen halt eine halbe Million, wenn wir jetzt Deutschland nehmen, eine halbe Million mehr in Rente, als auf den Arbeitsmarkt kommen. Das heißt, vielleicht kannst du dir den Job nicht mehr ganz so stark aussuchen. Wenn du unbedingt zu Google wolltest, ist das sicherlich schwerer geworden gerade, wenn die großen Tech-Konzerne gerade alle versuchen zu entlassen. Aber ich glaube jetzt noch nicht, dass es... Und etwas richtig ist, ist, dass es betrifft, glaube ich, also der Begriff Patagonia-Westen-Rezession kommt ja daher, dass eben nicht sogenannte Blue-Collar-Worker, also essentielle Arbeiter, die, sagen wir mal, Frontline-Worker, sagt man in den USA, die wirklich am Menschen in Supermärkten, im Krankenhaus arbeiten, die haben überhaupt gar keine Rezession gerade. Also es macht, glaube ich, machen nicht viele Edekas zu oder Krankenhäuser zu gerade. Von daher, da gibt es weiterhin einen krassen Mangel. Aber wo gerade Leute abgebaut werden, das ist ja tatsächlich dann im Tech-Bereich, ja, würde ich sagen. Die Rezession wird gerade spürbar bei großen Unternehmensberatungen, bei großen Tech-Unternehmen. Hast du irgendwo im Blue-Collar-Bereich entlassen gehört? McDonald's, aber das war auch in der Zentrale, glaube ich. Ich glaube, die Mitarbeiter in den Filialen oder wie die es nennen, Franchises, die sind ja gar nicht auf ihrer eigenen Payroll oder nicht alle. Ja, also ich glaube, von daher stimmt der Begriff Patagonia schon und damit stimmt auch Absolventinnen natürlich, weil die natürlich in den White-Collar, überwiegend White-Collar-Arbeitsmarkt kommen. Aber prinzipiell, und die nächste Welle AI, das ist noch so weit raus, dass bis da wirklich Jobs wegfallen, das ist weit raus, glaube ich. Ich glaube, erstmal würden sogar, ich weiß nicht, ob Jobs geschaffen werden, aber im ersten Schritt wären Menschen ja erstmal effektiver und effizienter. Das führt erstmal zu mehr Wachstum und zu könnte die Rezession sogar schneller beenden, theoretisch. Weil die, also Boom und Rezession oder dann Konjunkturzyklen sind ja durch GDP-Wachstum definiert. Also das Wachstum des Bruttosozialprodukts. Und wenn die Produktivität steigt, hätte das positive Auswirkungen. Und sagen, bevor Leute jetzt entlassen werden, weil jemand neben ihnen besonders gut ChatGPT eingeben kann, ist es wahrscheinlicher, dass Leute mehr gewuppt bekommen kurzfristig und dadurch die Produktivität steigt, es volkswirtschaftlich mehr Wachstum gibt und das Gegenteil von Rezession passiert. Also ein konjunktureller Aufschwung.
Ich bin gerade auf der Career-Seite von Google. Rate mal, also wenn du da eingibst, da kannst du ja sagen, wo du gerne einen Job haben würdest. Ich habe da jetzt Berlin, Hamburg und München eingegeben. Rate mal, wie viele Jobs ich da angeboten bekomme. Ich bin offen für alles in Hamburg, Berlin und München.
Ich glaube weniger als 100, wobei das vorher bestimmt mehrere tausend waren. Weniger als 100, vielleicht sogar weniger als 30.
Ein?
Was ist der Job? Das ist jetzt super interessant natürlich. Ja, rate. Das verraten wir am Ende. Nein, sag.
Darfst dreimal wetten.
Was der Job ist?
Ja, Jobtitle.
Es ist was in Richtung Compliance, PR oder Security.
Könnte alles sein. Student Researcher.
Okay, das würde ich jetzt sagen, zählt noch nicht mal als Job-Opening. Ja, aber die werden ja ihre Leute nicht los. Also das Problem aber ist, dass ja...
null? Also ein Job? Ein Studentenjob?
Ja, das willst du machen.
Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, aber die haben ein Mitarbeiterziel und entlassen lernen sie gerade so unheimlich schwer in Deutschland. Und dann ist der einzige Weg, das zu erreichen, wirklich gar nicht mehr einzustellen. Was auch dazu führt, dass eher die guten Leute gehen.
Ja, ich habe dir den Link geschickt, aber das kann doch nicht eine Person. Aber bei Amazon war es auch so. Amazon hat mir auf Instagram Werbung gezeigt mit hier 5000 Stellen und dann ist man da draufgegangen und da waren da, glaube ich, auch 50 oder so drauf. Das war vor 2 Wochen.
Und du kannst, es ist auch in der Regel, wird dir es, vor allen Dingen, wenn du eventuell mit Arbeitsrechtsverfahren und so rechnest.
Klar.
Ach, Mitarbeiter mögen das unheimlich ungern, wenn du entlassen wirst aus Betriebsbedingungen, das wird ja sicherlich als eine betriebsbedingte Kündigung, also es wird vermutlich über Auflösungsverträge versucht zu machen, was der einzige Weg ist, was überhaupt geht. Wenn nicht, würdest du eine betriebsbedingte Kündigung machen und dann ist immer schwer, wenn nebenbei dein Department ähnliche Jobs hiert. Aber alles Spekulation, so, wir wissen es
ja, nicht. Ja, aber es ist ein sehr, sehr guter Punkt. Was denkst du, wie viele Jobs gibt es noch in San Francisco?
Bei Google? Da man da schneller heiern und feiern kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist, mal dahingestellt, gibt es wieder mehr Jobs schon, ein paar hundert.
Ja, 464.
Ja, macht Sinn. Ja.
Okay. Aber klar, die ganzen deutschen Firmen.
In Paris, such mal Paris, wirst du auch null finden. Und Dublin findest du wahrscheinlich schon wieder. Ich glaube, Irland ist ein bisschen liberaler.
Ja, Paris gibt es 6.
Genau, such mal Dublin.
Ein Student Researcher.
Lissabon? Oder ist es in Porto? Ich weiß gar nicht.
0. Was würdest du jetzt machen? Angenommen, der kleine Pip kommt in 2-3 Monaten aus der Uni raus?
Ja, ich wäre sowieso nicht zu Google gegangen. Also es sei denn, du bist vielleicht AI-Researcher oder so. Aber
Naja, jetzt mal,
ich glaube, also, dass bei Google du nicht für den Arbeitsmarkt qualifiziert wirst.
Gut, das ist ein anderes Thema.
So fortgesetzten, also, sorry, alle Googler, aber es trifft natürlich auch nicht alle auf alle zu, aber ich habe das Gefühl, dass Google-Mitarbeiter zu, also ein Teil seiner Mitarbeiter zu Menschen erzieht, die für den Rest der Wirtschaft nicht mehr nutzbar sind, was ja die Strategie zu sein scheint. Wenn, also es gab ja letzte Woche wieder diese Artikel, die rumlaufen von Menschen, die firsthand berichten, dass sie geheiert wurden und nicht wissen, was sie in dem Job tun sollten. Ich will das nicht zu sehr pauschalieren. Es arbeiten natürlich unheimlich viele fähige Leute bei Google und jedem Tech-Unternehmen, aber rein anekdotisch gab es auf jeden Fall auch Leute, die wirklich nicht wussten, warum sie da sind. Und bis auf wenige Ausnahmen finde ich es immer schwer, Googler zu hiren. Weil in einem, in Anführungsstrichen, normalen Job zu bestehen, ist definitiv eine andere Erfahrung, als in einem Unternehmen zu arbeiten, wo historisch sozusagen Leute dir jedes Jahr fast automatisch 30% mehr der Dienstleistung aus der Hand gerissen haben, weil einfach die darunterliegende Wirtschaft so boomt und der Konkurrenz durch das Produkt so hochgefahren wird.
Vergiss mal Google. Also, Rezession, es ist schwieriger, sich zu bewerben, neue Jobs zu finden. Pip kommt aus der Uni. Was wäre dein Actionplan? Würdest du trotzdem weiter so machen, wie vorher, zu schauen, okay, das sind die 5, 10, 100 Firmen dort, sehe ich mich in Zukunft
und da bewerben? Ich war im Gegensatz, dadurch, dass ich ja nicht ganz so lange studiert habe wie du, bin ich zum Ende einer Rezession in den Jobmarkt gekommen.
Ich auch. Ich habe ja kürzer studiert als du.
Und bin jünger. Aber ich habe auch einen ordentlichen Abschluss. Vergleichst Äpfel und Birnen. Hast du genauso lange für einen Bachelor gebraucht, wie ich für einen Diplomkaufmann.
Ja, und jetzt musst du trotzdem jede Woche zweimal mit mir telefonieren.
Ja.
Lucky you.
Ja, freue mich sehr. wirklich. Ich würde in der Startup-Wirtschaft arbeiten natürlich. Also da, wo die Lernkurve am höchsten ist und ich am ehesten, also wo ich auf die Zukunft und also die besten Arbeitgeber in Deutschland waren historisch immer die großen Tech-Konzerne und die, also erst waren es die großen Automobilkonzerne und Versicherer, dann kamen die Tech-Konzerne hinzu. Und ich glaube, dass du, wenn du was Relevantes für die Zukunft lernen willst, ist immer schwer, sowas so absolut zu sagen. Für mich persönlich hielt ich die Startup-Wirtschaft für spannender, weil ich das Gefühl habe, ich würde mehr lernen. Aber man lernt natürlich in fast jedem Unternehmen, wo man reinkommt, in den ersten zwei Jahren erstmal unheimlich viel. Auch in einem sagen, herkömmlichen Technologiekonzern oder Automobilkonzern wahrscheinlich. Aber ich würde versuchen, mich da nicht zu sehr einzunesten, sondern entweder schnell Abteilungen und Jobs zu wechseln oder dafür sorgen, dass die Lernkurve steil bleibt. Aber es ich finde es schwer, sozusagen auf Basis der, was würdest du machen, allen anderen Leuten Advice zu geben, ist anmaßend. Und ich hoffe, die wenigsten Leute sind so wie ich. In ihrem Sinne, nicht in meinem.
Das hoffe ich auch. Dann weitere Karrierefrage. Jemand hat einen Doktor im Marketing und Sales gemacht und möchte jetzt Karriere beginnen. Consulting, VC oder Startup?
So was hatten wir doch letztes Mal schon so ähnlich, oder?
Ja, fast. Können wir auch schieben. Hör die alte Folge an.
Ja, Doktor im Marketing und Sales. Also im Startup würde ich keinen Doktor einstellen. Du brauchst ja keinen Doktor. Also du brauchst die ersten Jahre hands-on. Vielleicht will er später ein Team leiten. Ich weiß nicht, wenn er super relevant auf einem aktuellen Gebiet geforscht hat.
Moment, aber ich meine, für Zalando war es doch ganz gut, dass Dr. Heinemann da war und nicht du.
Ja, aber der war unter anderem ja da wegen seiner Gründungserfahrung, würde ich vermuten. Also natürlich hat er auch wichtige akademische Erfahrung. Aber schön, dass du so grinst. Ich würde vermuten, es war sagen, die Kombination aus hands-on, Gründererfahrung und so weiter.
Ja, wahrscheinlich muss man beim Startup ein bisschen mehr hands-on zeigen, wenn man den Doktor hat.
Und, was ich schwierig finde, ist VC. Das hat uns lustigerweise unser Fahrer bei der WU, also Fahrer klingt jetzt ein bisschen abschätzig, aber war ein ganz schlauer Fahrer, fand ich einen sehr validen Punkt, den er hat, dass es ein bisschen absurd ist, wenn du irgendwie von der Uni kommst und auf einmal irgendwelchen Gründern und Operators erzählen soll oder den Interview Fragen stellst. Und so tust du, als hättest du die Welt besser verstanden als sie. Das ist schon ein bisschen komisch. Deswegen finde ich den Einstieg in VC, ich glaube, wenn du vorher über das Investmentbanking gegangen bist oder so, dann hast du vielleicht ein bisschen relevante Erfahrung und vielleicht sogar ein paar Skills, die manche Gründer und Gründerinnen noch nicht haben. Aber ja, Doktor in Marketing und Sales, das ist auch wieder so allgemein. Man muss halt wissen, was genau jetzt die akademische Arbeit war, welcher Bereich. Aber im Consulting wird das sicherlich am meisten gewertschätzt, habe ich das Gefühl.
Da, letzte Karrierefrage. Was macht man überhaupt als Venture Manager in einem Accelerator? Und ist das ein guter Zwischenschritt, um danach wieder was zu gründen? Ist Venture Manager das?
Das genau, was ich gerade beschrieben habe, nach meiner Logik. Also aber jemand der Gründern erzählt, wie die Welt funktioniert.
Und ist es nicht noch, Entrepreneur in Residence ist dann das andere auf Corporate-Seite oder auf Startup-Seite?
Könnte sein, ja. Also Venture Manager sind halt die so Engagement Manager oder Betreuer innerhalb eines Accelerators, also der die Schnittstelle zum Startup. Und dadurch, dass die natürlich über die verschiedenen Batches in der Regel mehrere Startups sehen, bauen die natürlich relevante Erfahrungen und ein vor allen Dingen Netzwerk auf. Das kann schon helfen. Ich will nicht sagen, dass es komplett nutzlos ist. Also man hat ein relevantes Netzwerk über die Zeit. Man hat natürlich, sagen wir mal, du bist jetzt im typischen Accelerator, hast du irgendwie zwischen 4 und 12 Companies pro Batch. Bei den Großen natürlich nochmal deutlich mehr. Dann kannst du natürlich den jungen Batches immer schon mit viel Wissen und Prozessen zur Seite stehen. Das ist mal auch die Aufgabe eines Venture Managers. Das hilft das dabei, selber zu gründen irgendwann? Wahrscheinlich auch. Würde ich jetzt nicht verneinen, zwangsläufig. Und man bleibt in einem sehr unternehmerischen Umfeld natürlich. Auch gut.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kaufs- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Die beiden Podcast-Hosts können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen und eigenständige Entscheidungen treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen.
Wie fandest du den shortesten Short Report, den du je gelesen hast?
Du meinst den von Bear Cave zu Airbnb? Nicht besonders fundiert. Wir erwähnen den, gehen mal trotzdem durch, weil es prinzipiell ganz spannend ist. Aber und zwar berichtet Yahoo, dass The Bear Cave, das ist ein Substack, was oder ein Twitter-Account, der dann regelmäßig auch Short-Ideen teilen. Dass Airbnb jetzt eine besonders schwere Zeit bevorsteht, weil The Bear Cave rausgefunden hat, dass die Hosts, also die oder die Superhosts eigentlich eher auf Airbnb Wege suchen, ohne Airbnb ihre Wohnung zu vermieten. Da würde ich jetzt quasi die Kompetenz ein bisschen in Frage stellen, wenn dir das jetzt auffällt, weil das ist ja ein Trend, der seit Jahren so geht. Und offenbar sind die Netzwerkeffekte von Airbnb natürlich aber so stark, dass es von relativ wenig Erfolg gekrönt. Es gibt so ein größeres Business in den USA, das wie so eine Art Razor oder Thrasio für Wohnungen ist. Vacasa heißen die. Also die kaufen, vermarkten selber und vermarkten aber auch über Plattformen. Aber es ist natürlich zu erwarten, dass sich Hosts auch versuchen, sich zu professionalisieren und selber zu vermarkten. Unter anderem, weil, und da wird in dem Report so eine Beispielrechnung genommen, also da hat jemand was gebucht, was $630 pro Nacht kostet. Sagen wir irgend so ein Townhouse mit einem Jacuzzi, ich weiß nicht, wo es ist. Und also dieser kostet $634 pro Nacht und die Endrechnung ist dann aber $2,300, obwohl es nur 2 Nächte sind. Und zwar, weil eine Cleaning-Fee von $460 hinzukommt. Die Airbnb-Service-Fee auf der Gastseite von 244 und noch Steuern in Höhe von 291. Und man muss sagen, das ist jetzt immer noch nicht, was der Host bekommt, sondern der Host bezahlt nach meinem Verständnis auch nochmal eine Gebühr. Das ist natürlich schon so, dass wenn man da browst und man schaut erst $634 pro Nacht und am Ende ist die Endrechnung fast doppelt so hoch. Das finden sowohl die Hosts als auch die Gäste zunehmend doof. Trotzdem, also A, Disclaimer, sozusagen, ich bin im Aufsichtsrat eines im weitesten Sinne Konkurrenten oder Frenemy von Airbnb, aber aus Marktsicht hört man halt, dass sowohl, dass beide Marktseiten das nicht super finden oder zunehmend kompliziert, aber das ist auch so zu erwarten, wenn ein Unternehmen mächtiger wird. Und andererseits will ich auch ganz klar sagen, dass Airbnb halt unheimlich erfolgreich ist damit. Ne? Also sie wachsen, was war in den letzten Wachstumsraten? Ich glaube so 20%. Genau, gebuchte Nächte 20%, Umsatz 24%. Also man kann es Airbnb nicht unterstellen, dass sie irgendwie Momentum verlieren oder so. Also im Vergleich zu den Hyperwachstumsphasen ja, aber sie wachsen halt immer in einem sehr schweren Markt dieses Jahr mit 20% zuletzt. Also da gibt es kein größeres Problem. Und dass die größeren Hosts irgendwie versuchen, auch selber ihre Ferienwohnungen zu vermieten, wäre jetzt auch kein Grund, die Aktie zu shorten für mich. Aber also, es ist trotzdem ein Pattern, auf das ich setze. Ne? Man könnte ja sagen, eine Hypothese für Home2Go könnte sein, wenn eine Plattform so groß und mächtig wird wie Airbnb, wird es immer Leute geben, die sich da nicht mehr wohlfühlen. Und das ist sowohl für die Supply-Seite, also die Hosts, als auch für die Nachfrageseite, die Reisenden, spannend, eine Alternative dafür zu bauen. Und so ein Start ist heute, hat Home2Go deutlich niedrigere Kosten für beide Marktseiten in den meisten Fällen. Von daher, aber ich würde jetzt nicht auf den Short Report draufschlagen und sagen, genau, Airbnb ist verdammt, sondern eigentlich, glaube ich, nutzen sie ihre Marktmacht sehr gut. Was ich viel komischer finde, ist, das hat mir jemand anders zugeschickt diese Woche, dass wenn man sich bei LinkedIn Insights, kann man sich auf Company-Ebene ja so die das Personalwachstum anschauen. Und da sieht man, dass Airbnb extrem geheiert hat zuletzt. Und wenn man dann in die Aufteilung geht, dann sieht man, dass dass Airbnb angeblich 3.800 Leute im Bereich Arts und Design hat, was ungefähr so 14% des Headcounts ist. Und dass sie Administrative, was der Inbegriff von Overhead ja wäre, im letzten Jahr um fast vervierfacht haben auf 10% des Headcounts.
Die haben 27.000 Leute?
Genau, lustig. Der Fehler ist mir zuletzt aufgefallen. Das ist nämlich das, ich habe das nämlich dann versucht mit meiner Tabelle. Deswegen macht es Sinn, seinen eigenen Research zuerst zu machen oder immer seinen eigenen Research zu machen. Tatsächlich hat Airbnb die Mitarbeiter nämlich nur um jeweils 10% in den letzten 2 Jahren gesteigert und damit sehr moderat, und das war auch vollkommen richtig so. Das heißt, die LinkedIn-Zahlen sind hier vollkommen falsch, und ich habe 2 Vermutungen, also ich konnte es jetzt noch nicht lang genug nachforschen. Die Employee-Zahl ist ungefähr 4-mal so hoch, wie sie sein sollte. Und es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder, dass einfach viele Hosts angemeldet sind bei LinkedIn und sagen, ich bin der Airbnb-Host dieser Wohnung oder dieses Fernhauses. Und deswegen werden sie fälschlicherweise von LinkedIn hinzugefügt.
Ich habe hier einen Kandidaten aus Deutschland, der ist Airbnb-Superhost.
Genau. Ich glaube, die fällen dazu, und vermutlich wird das in Administrativ oder Arts and Design reingefügt, oder je nachdem, wie kreativ die sich benennen. Also ich fände es sehr fragwürdig, wenn Arts and Design die Top-Kategorie wäre und Administrativ die zweitgrößte. Von daher gehe ich davon aus, dass viele, die sagen, sie sind Airbnb-Superhost oder Airbnb-Verwalter, dass die dann oder Verwalterin zu Administrativ gezählt werden. Und vielleicht andere Leute, die sagen, ich entwerfe Airbnbs oder so, gehören vielleicht zu Arts und Design oder ähnlichem. Und deswegen sind diese Zahlen einfach nicht ernst zu nehmen bei LinkedIn, was ein relativ großes Problem ist, dass man das nicht besser validiert bekommt und unterschieden bekommt, was Leute sind, die wirklich bei Airbnb arbeiten und welche, die ihr eigenes Airbnb vermieten. Aber man kann es auch positiv sehen, der Begriff Airbnb ist so ein Generikum geworden, so wie Tempotaschentuch oder was nimmt man immer noch als Beispiel so? Nivea? Tesa. Tesa, genau, Tesa-Film ist sehr gut. Dass man eben Ferienhaus mit Airbnb schon gleichsetzt. Das führt dann zu so einem lustigen Problem. Also ich würde sagen, den Zahlen hier bei LinkedIn kann man einfach nicht vertrauen, deswegen kann man das auch gleich wieder vergessen, eigentlich das Thema. Tatsächlich haben sie sehr moderat geheiert, nachdem sie ganz am Anfang von Corona ja mal hart Entlassung machen mussten. Und also so entwickelt sich Airbnb, sind eine der Vorzeige-Companies, was Gross Profit pro Mitarbeiter nähert sich 1 Million Dollar inzwischen an. Das war vor 2 Jahren waren es noch 600.000, jetzt sind es 914.000 pro Mitarbeiterin. Also eigentlich machen sie ganz viel richtig, was andere Companies falsch machen, gerade bei den Mitarbeitenden. Also die LinkedIn-Zahlen sind nicht vertrauenswürdig, haben wir rausgefunden. Gutes Beispiel, wie warum man denen nicht so blind vertrauen sollte, wahrscheinlich. Zumindest bei Firmen, wo es einen Grund gibt, warum der Name in der Job-Description von verschiedensten Leuten vorkommen könnte.
Hast du uns auch ein paar Earnings-Zahlen mitgebracht?
Du hattest mich darauf hingewiesen, ich weiß nicht, ob es vom Hörer oder Hörerin kam oder von dir selbst, dass wir die Braze-Earnings vergessen hatten, wo wir von Airbnb zu B.
Ja, wurde im Discord-Server erwähnt.
Achso, genau, die kamen Ende März, so vor 1-2 Wochen und haben positiv überrascht, das kann man schon vorweg sagen. Und zwar, also Braze ist eine Customer-Engagement-Plattform, also wie erreiche ich meine bestehenden Kunden oder welche, die in einem gewissen Funnel drin sind, wie reaktiviere ich die oder führe sie tiefer in mein Produkt rein oder bringe sie dazu, wieder zu bestellen. Das macht man über verschiedenste Kanäle, und Braze konzertiert das quasi als SaaS-Lösung. Und die wachsen, obwohl man ja weiß, das E-Commerce-Umfeld, von dem sie natürlich abhängen, also Braze hat natürlich stark floriert, würde ich vermuten, vom ganzen Quick-Commerce-Boom, vom App-Boom während Corona, vom Streaming-Boom, vom allgemeinen E-Commerce-Boom, kann man eigentlich sagen. Und damit dann haben sie jetzt genau den gleichen Kater oder Probleme, das Wachstum zu halten, was sie da erlebt haben. Man muss aber sagen, dass sie im Vorjahr sind sie noch mit 64% gewachsen und sie schaffen weiterhin immer noch 40%. Das ist, würde ich sagen, ganz gut angemessen an dem schweren Umfeld. Die Rohmarge geht ein bisschen runter, aber das könnte auch saisonal sein, dass sie eventuell besonders viele Nachrichten verschicken müssen in dem Weihnachtsquartal, aber das nicht 100% in Preise umgeschlagen bekommen, könnte ich vermuten, dass daran liegt, dass man nicht oft genug pro SMS zahlt oder pro Interaktion, sondern das würde dann auf die Rohmarge drücken. Aber die ist im Rahmen. Also die war jetzt, vor Quartal war sie 69, jetzt ist sie 66. Im Vorjahr war sie immer nur 65. Also liegt über dem Vorjahr, unter dem Vorquartal. Muss man ein bisschen drauf achten, wohin die sich entwickelt. Sollte jetzt weiter sinken, ist natürlich problematisch. Das eigentlich gut und was den Markt positiv überrascht hat und warum es sozusagen zu der positiven Kursreaktion der Zweistelligen kam, ich glaube 16-17% sind sie hochgegangen danach, ist, dass sie Cashflow positiv geworden sind im vierten Quartal und im Gesamtjahr nur 22 Millionen verbrannt haben. Und der Grund dafür ist eine sehr, sehr starke Kostendisziplin. Also während der Umsatz um 40% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, sind die operativen Kosten oder Ausgaben nur um 15% gestiegen. Also Kosten nur 15% höher, Umsatz aber 40% höher. Das heißt, die Profitabilitätslage verbessert sich, gleichzeitig wächst man weiter. Und eigentlich sind die Kosten auf Niveau des Vorquartals. Also sieht sehr stark wirklich nach hart auf die Bremse getreten aus. Sicherlich vielleicht auch ein paar Entlassungen. LinkedIn sieht sehr stabil aus. Also die haben in den letzten 6 Monaten wenig oder keine Leute eingestellt. Und dadurch haben sie die Kosten jetzt im Griff. Wachsen so niedrig zweistellig, aber der Umsatz wächst weiter relativ dynamisch für die schwere Zeit mit 40%. Und wie gesagt, dadurch geht die Verlustschere ein bisschen zu, Cashflow sogar positiv im vierten Quartal. Und da bin ich mir sicher, das mochte der Markt. Man muss aber schon auch sagen, die Rule of 40, na gut, also Cashflow ist ausgeglichen, Wachstum 40%, dann ist man per Definition am Ende Rule of 40. Warum berechne ich die hier so komisch? Sekunde. Ach ja, ich nehme die falsche Zahl. Ich muss die 28 nehmen. Dann haben wir hier eine 40. Und was auch nicht so gut aussieht, ist die Magic Number. Also die Vertriebstätigkeiten sind jetzt noch nicht so effizient, wie sie sein sollten. Also man hat im Vergleich zum Vorquartal in Anführungsstrichen nur 5,5 Millionen mehr Umsatz gemacht, hat dafür aber, also oder annualisierter Umsatz wären es dann natürlich 22 Millionen, hat dafür aber 53 Millionen im Marketing ausgegeben und kommt so auf eine Magic Number von 0,4. Das heißt, übersetzt, dass man im ersten Jahr nur 42% der Kundenakquisitionsausgaben amortisieren kann über Umsätze. Das heißt, man braucht 2,5 Jahre, um einen Kunden komplett zu amortisieren. Das ist weit weg vom Optimum. Ne? Man sucht eigentlich eine Magic Number zwischen 0,5 und 0,75. Toll, wenn man Richtung 1 kommt, also dass im ersten Jahr der Kunde sich selber abzahlt. Das heißt, die Kundengewinnung ist noch nicht super effizient. Man muss aber auch sagen, es ist natürlich ein schweres Jahr, beziehungsweise die Revenue Expansion bei bestehenden Kunden ist natürlich besonders schwer, weil alle Kunden strugglen. Insofern finde ich 40% Wachstum schon ein gutes Ergebnis. Aber es ist sozusagen mit viel Marketingaufwand erkauft. Deswegen ist man nach Gap ist man schon auch noch minus 37% operative Marge. Also da ist man noch schwer negativ. Nach Cashflow-Betrachtung, Kapitalflussrechnung hat man aber schon eine schwarze Null im letzten Quartal. Der Rest sind dann eben noch nachzuholende Umsätze und Share-Based Compensation, also Mitarbeiterbeteiligung. Aber der Markt mochte sicherlich, dass die Kosten so gut unter Kontrolle sind und man trotzdem wächst. Das sieht auch wirklich tatsächlich gut aus für die schweren Zeiten.
Was hast du sonst noch für News für uns?
Mal gucken. Ich würde mal in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit ein paar Sachen nur so anteasern. Europas größter Spec wurde aufgelöst. Das war nicht Bill Ackman, der ist ja auch nicht in Europa gewesen, aber der wollte ja Vivendi was kaufen. Der dein Freund, LVMH-Gründer Bernard Arnault, hat zusammen mit dem ehemaligen UniCredit-CEO Jean-Pierre Mustier einen sehr großen Spec gehabt, der jetzt aufgelöst ist. Und das werden wir natürlich bei ganz vielen Specs sehen. Also wer noch ein bisschen Namen zu verwalten hat, und ich würde vermuten, Bernard Arnault, sagen, dem ist ein guter Name was wert, der kauft jetzt nicht irgendeine Schrott-Company, das ist auch deutlich schwerer geworden, sondern gibt das Geld einfach zurück. Die Aktionäre und Aktionärinnen werden in der Regel nicht sauer sein, weil sie ihr Geld über einen langen Zeitraum ohne Zinsverluste zumindest angelegt haben, was gut ist. Oder keine nicht die schlechteste. Also eigentlich war es total, du hast zum Zeitpunkt einer Blase, sagen wir mal, vor 2 Jahren wäre das gewesen vielleicht. Ich weiß nicht, wann dieser aufgesetzt wurde, aber wäre er vor 2 Jahren aufgesetzt worden, dann hast du nicht genau am Höhepunkt, aber um den Höhepunkt der Blase hast du 1 Million irgendwo geparkt und bekommst sie jetzt zurück und kannst jetzt die meisten Tech-Aktien mit einem 2/3-Discount kaufen. Also warum solltest du böse sein, das Geld jetzt einfach zurückzubekommen, weil jetzt hast du eigentlich gute Kaufkurse. Deswegen würde ich vermuten, dass die meisten Investoren gar nicht böse sind, wenn sie andersrum sagen, hätte der damals sofort konvertiert und eine Company gefunden, dann wäre der Kurs dieses Specs, egal wie gut die Company wäre, wahrscheinlich zwischen -50% und -80% runter. Insofern ist Geld zurückbekommen, wie bei den allermeisten Specs, wirklich die beste Variante. Deswegen erwarte ich keine großen Verwerfungen. Aber das wird natürlich mit ganz vielen Specs passieren. Es wird nicht alle werden so viel Aufmerksamkeit damit erregen wie Bernard Arnault, aber die werden jetzt alle einfach aufgelöst. Dann TikTok kriegt seine E-Commerce-Aktivitäten nicht gestartet. Da sollte es ja sozusagen Shopping-Integration geben, aber es haben noch keine 100 Händler sich und Händlerinnen gefunden, die sich da anmelden wollten. Wahrscheinlich will man den Kanal nicht investieren aus A, eventuellen Reputationsschaden und B, man gar nicht weiß, ob es TikTok lang genug gibt und sich die Investition lohnt. Und man versucht natürlich jetzt nicht bei den, irgendwelche kleinen Händler werden das sicherlich probieren, aber die Großen scheinen es nicht so mit offenen Armen zu empfangen. Und dann 2 News vom Taubenverein. Und zwar einerseits hat unser Mann gewonnenes Kind am Gebäude am Market Square in San Francisco, dem Twitter-Hauptquartier, das W aus dem Twitter-Logo entfernen lassen, sodass das Firmenschild jetzt sich Titter liest. Wahnsinnig sinnvolle Verwendung der Zeit des schlauesten Unternehmers aller Zeiten. Natürlich. Und gleichzeitig wird er von seinen Fanboys dafür gelobt, dass jetzt mehr und mehr Leute vermuten, dass die ultimative Strategie ist, aus Twitter diese Super-App zu bauen. Also das hat man dadurch rausgefunden, da mutmaßt man deswegen, weil die Holding Company, die Twitter hält, inzwischen nicht mehr Twitter heißt, sondern die X Corp. Also X.com war ursprünglich mal Elon Musks Baby sozusagen, das an PayPal verkauft hat. Also eine Payment Company, die er mal bauen wollte. Er ist dann mit PayPal zusammengemerged, ist da Teil der PayPal Mafia geworden und X.com hat nicht weiter existiert. Er hat aber weiter die Domain X.com besessen und jetzt hat er Twitter in die X-Holding überfließen lassen. Und auf Twitter hat unter anderem jemand geschrieben, der es total genial findet, Linas Bilunas, der eigentlich nicht nur dumme Posts macht, aber hat hier geschrieben, Twitter Inc. no longer exists, it's now X-Corp. This brings us one step closer to Elon Musk's vision for X, the everything app. The most powerful fintech company in the world has officially been started. Also X.com oder X.de-App soll The Everything-App werden und gleichzeitig sehen wir gerade die Genese oder wohnen wir der Genese des wertvollsten Fintech der Welt bei. Da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Ich glaube, so viel Trust-Probleme, wie Twitter sich gerade einhandelt, ist es die letzte Company, die ich in meinem Finanzbereich wissen wollte oder wo ich meine auch nur $1 verschieben würde. Drüber. Ich glaube, eine schlechte Ausgangsbasis kann man kaum haben für ein wirkliches Fintech. Was nicht heißt, dass unmöglich ist, dass er irgendeinen Weg findet, das noch spannend zu machen. Ein gewisses Talent für gute Produkte hat er ja schon. Dieser Midas-Charme, dass er jedes Produkt erfolgreich machen kann, das manifestiert sich ja noch nicht 100% bei Twitter, würde ich mal vorsichtig sagen. Im Moment sieht es eher, also ich habe noch nie so viel Spam über Mitteilungen bekommen, wie jetzt gerade. Obwohl eigentlich das, ich glaube, am Ende wird er irgendwann so einen Schalter umlegen, so einen Bait-and-Switch machen und sagen, alle, die nicht zahlen, werden eigentlich unsichtbar. Und jetzt haben wir ein Trusted Network, wobei auch das ja nicht stimmt, weil die falschen Leute gerade $8 zahlen und die richtigen aus Protest es teilweise nicht tun und dadurch unsichtbar werden. Wir erinnern an New York Times, NPR und so weiter. Die Twitter-Suche ist vollkommen unbenutzbar. Also Leute zu taggen, wird gerade vollkommen unmöglich, weil jeder, der einen blauen Haken hat, sagen wir, ich will jetzt Philipp Westermeier suchen und fange an, Philipp W. oder so zu tippen, ist der letzte Account, den ich sehe, ist Philipp Westermeier. Das einzige Begründung dafür kann, dass er mich, das kann natürlich sein, dass er mich geblockt hat nach meinen Stänkereien, aber das glaube ich nicht. Oder dass er geshadowbanned ist, was ich auch nicht glaube, sondern es ist einfach, dass jeder Account, der einen blauen Haken hat, wird präferiert in der internen Suche, sodass es fast unmöglich ist, die offiziellen Accounts zu finden, was zu noch mehr Problemen führt und so weiter und so fort. Aber ich muss auch was Gutes sagen, und zwar habe ich meinen allösterlichen Tesla-Ride gemacht am Wochenende und muss sagen, dass die Experience, wann war das? Ich glaube, vor 2 Jahren war das, oder? Das war einer der ersten Podcasts. Die Experience ist tatsächlich deutlich besser geworden. Ich habe mir bei einer Mietwagenfirma meines Vertrauens einen Tesla geholt und bin damit Richtung Norden gefahren. Und aß das Chargernet wirklich besser und auch krass, da an dem Supercharger, wo letztes Mal 2 Autos standen und man dann zwangsläufig natürlich attackiert wird von den Tesla-Janern, standen ungelogen 16 Autos zum Laden in einer Reihe.
Was alles schon krass, Teslas. Schon krass.
Alles, ja, alles Teslas. Das ist schon krass. Und Lade-Experience ist nach wie vor super, wenn es alles geht. Damals lag er damals auch nicht an Tesla tatsächlich, sondern am Vermieter eigentlich, der die schlechte App hatte, um das Auto zu kontrollieren. Das ist jetzt besser gelöst. Das Auto hat wieder 2-mal versucht, mich umzubringen natürlich, indem es mitten auf der Autobahn bei 130 beschlossen hat, den Tempomat auf 70 runter zu regeln. Also von jetzt auf gleich. Und zwar ohne das. Also die Schilder lesen kann es ja eh nicht, aber da tut es auch wenigstens nicht so. Aber es hat einfach meine Tempomateinstellung von 130 auf 70 korrigiert und dann machst du halt eine Vollbremsung, womit weder die Insassen noch die hinter dir Fahrenden rechnen in dem Moment, weil die Straße komplett frei ist. I don't know. Genau, ansonsten war das ganz nett. Und auf dem Weg habe ich Podcast-Empfehlung. Ich habe den Podcast Alles gesagt von Zeit mit Sascha Lobo gehört und ich bin gar kein so großer Sascha Lobo-Fan. Also beziehungsweise finde ich viele Sachen, die er sagt, total schlau und andere wieder auch finde ich gar nicht so gut. Aber das ist ja ein Grund, ihn zu hören dann, damit man andere Meinungen hört. Oder uns seine eigene bestätigt weiß. Aber was ich gut fand, ist, dass in dem Alles gesagt Podcast, also es ist ja sowieso ein sehr ehrliches Format in der Regel, weil man es schwer über 6 Stunden eine PR-Story zu erzählen, so das können selbst die besten Leute nicht, dass er relativ ehrlich sagt, so dass alles, was er eigentlich je gegründet hat, ja sagen, dem Niedergang entgegengestrebt ist. Und er sagt auch relativ klar, so das waren alles so keine großen Exits, sondern bestenfalls Fire Sales oder für eine Marke verkauft. Finde ich, also das Lustige ist, dass das ja fast schon erfrischend ist, wenn es Ehrlichkeit gibt, sozusagen im Interview-Podcast. Aber deswegen fand ich das so angenehm. Und dass er auch, ich will nicht sagen der Einzige ist, aber einer, der ebenso erfrischend sagt, dass er sein ganzes Geld eigentlich mit Vorträgen verdient. Und dann, dass das Unternehmerischste ist, was er derzeit macht eigentlich. Das fand ich beides einen sehr ehrlichen Umgang mit seiner eigenen Vita. Und ich glaube, das braucht es eigentlich mehr. Das ist toll. Und es heißt ja nicht, dass er deswegen Verlierer ist, im Gegenteil. Sondern eigentlich, also für mich ist er das Gegenteil, weil er natürlich ein extrem hochbezahlter Speaker ist und erfolgreicher. Und weil er weiter der Digitalerzähler sein darf, obwohl er gescheitert ist, was ja auch vollkommen richtig ist so. Und dass man das so erzählen kann und trotzdem relevant ist, finde ich eine bessere Leistung als die vielen anderen Stimmen, die es so gibt, die versuchen, jeden Clients-Exit zu einem Erfolg hoch zu stilisieren und oft sich aber auch dann ähnlich über Wasser halten, eigentlich.
6 Stunden Podcast?
Ich habe erst die ersten 3 gehört, weil es so schnell ging. Nee. Ja, ansonsten kann ich das Autofahren weiter nicht empfehlen als Erfahrung, aber es war unumgänglich leider, weil die Flixbus-Linie noch nicht offen hat, da wo ich hin musste. Ansonsten wäre ich natürlich Bus gefahren, aber es war diesmal, Ökostrom war die einzige Möglichkeit hinzukommen.
Vielen Dank. Wir hören uns wieder am Samstag. Bis dahin, schönen Mittwoch. Geht auf doppelgänger.io/omr. Bewirbt euch für die Party. Wir sehen uns. Wir hören euch. Oder ihr hört uns. Bis dann. Feierabend. Tschüss.
Tschüss. Bis zum Wochenende.